Raumfahrt. Wohin will die Menschheit? Von Braun, Sputnik, Gagarin, Armstrong, Apollo, ISS. Namen und Begriffe, die vielen von uns schon in der Kindheit begegnet sind. Protagonisten und technische Meilensteine der Raumfahrtgeschichte waren Gegenstand unzähliger Berichte, Analysen und Kommentare. Jahrelang dominierte das Gefühl, dass eigentlich nichts die Menschheit bei der Eroberung unseres Sonnensystems und Universums aufhalten könne. Doch die Pannenserie beim einstigen amerikanischen Vorzeigeprojekt Space Shuttle, zwei verheerende Unglücke und ungezählte Beinahe-Unfälle lassen Stimmen laut werden, die eine grundlegende Neuorientierung vor allem der NASA für die Zukunft einfordern. Technisch wenig innovativ, zu kompliziert und ohne rechte Vision für die kommenden Jahre erscheinen die Projekte der jüngsten Vergangenheit. Das FAZ-Audiodossier Raumfahrt blickt zurück auf die Ereignisse und Trends der Raumfahrt und geht auf die Fragen ein, mit welcher Motivation die Menschheit weiter ins Weltall vordringen kann, wohin die nächsten Schritte in unser Sonnensystem führen können und ob die Menschheit angesichts umweltbedingter Katastrophenszenarien und technischer Fehlentwicklungen überhaupt schon reif fürs All ist. Schließlich werfen wir den Blick mehr als 70 Jahre in die Vergangenheit und sind Zeugen der Erfindung des Countdowns in einem Filmstudio der UFA. Columbus oder Ericsson? Wann werden Menschen reif fürs All sein?
Von Gregory Benford. Es gibt drei Arten von Schimpansen. Den gewöhnlichen Schimpansen, den Bonobo und uns. Wir sind der einzige Schimpanse, der Afrika verlassen hat. Diese Erfahrung ist Ausdruck und möglicherweise sogar Grundlage des tiefen und typisch menschlichen Dranges, unermüdlich weiterzuziehen, zu forschen und Ressourcen auszubeuten. Die natürliche Selektion hat uns mit einem gebieterischen Instinkt ausgestattet, der seinen Ausdruck physisch und kulturell in der Zielsetzung findet, den menschlichen Horizont ständig zu erweitern. Die Geschichte des Menschen begünstigt sowohl die räumliche als auch die kulturelle Expansion. Neue Standorte eröffnen neue Perspektiven. Beim Sprung des Lebens vom Meer aufs Land war es ganz ähnlich. Heute stehen wir an einem Strand unserer Welt und stecken ängstlich einen Zeh in das Meer des Weltraums. Wir starren auf dieses dunkle Meer und stellen uns vor, wir seien die Columbus-Generation. Ich fürchte, am Ende sind wir vielleicht Leif Ericssons. In diesem frühen Stadium treibt uns die Neugier. Daran ist nichts auszusetzen. Die größte Frage, die wir in unserer Generation beantworten können, ist die, ob das Leben auf dem Mars begann und dort immer noch existiert. Mit nur einem Zehntel der Erdmasse kühlte er früher ab und erlitt keinen Zusammenstoß mit einem Himmelskörper von der Größe des Mars, aus dem unser außergewöhnlicher großer Mond entstand. Wir wissen, dass es auf dem Mars Flüssigkeiten gegeben hat, die für eine beträchtliche Erosion sorgten. Entstand auf dem Mars Leben, das dann unter die Oberfläche wanderte und möglicherweise heute noch existiert? Durch Meteoriteneinschläge wurde weit mehr Material vom Mars zur Erde verfrachtet als umgekehrt. Mikroben könnten die Reise durchaus überlebt und die Saat des Lebens in unsere Urmeere gepflanzt haben. Möglicherweise sind wir Marsianer. Noch aufregender ist die Möglichkeit, dass es auf dem Mars andersartiges Leben gibt, das vielleicht nicht einmal auf DNA basiert. Falls das zutrifft, ist das Leben wahrscheinlich eine in der Milchstraße verbreitete Erscheinung, da es dann in einem einzigen Sonnensystem bereits zweimal entstanden wäre, ein sehr starkes Argument. Ich kenne keinen Biologen, der meint, wir könnten diese Frage ohne intelligente Exploration erklären, das heißt ohne eine Erkundung durch Menschen. Roboter reichen dafür nicht aus. Eine bemannte Expedition zum Mars wäre eines der bestimmenden Ereignisse unseres Jahrhunderts, wie das die Apollo-Flüge für das vergangene Jahrhundert waren. Sie wäre aufregend und gefährlich und würde mit ihren täglich neuen Bildern von der ganzen Menschheit verfolgt werden. Am Ende wären uns die Mitglieder der kleinen Crew bekannter als unsere Nachbarn. Aber anders als bei Apollo stünde der wissenschaftliche Aspekt hier ganz im Vordergrund.
Die starke wissenschaftliche Ausrichtung dieser Expedition verweist bereits auf die nächste Phase unserer Erforschung des Weltraums. Die Suche nach Rohstoffen und Lebensraum. Leif Erikson entfernte sich niemals weit vom Land. Er lebte nicht auf dem Meer, wie spätere Europäer es taten. Das war entscheidend für ihren Erfolg. Wir leben heute nicht im Weltraum, wir kampieren dort nur. Der Raumstation fehlen die beiden Elemente, die unerlässlich für Reisen zu anderen Planeten sind. Eine abgeschlossene, erneuerbare Biosphäre und eine durch Zentrifugalkraft hergestellte Schwerkraft. Ohne diese beiden Elemente werden wir niemals über den Mond hinauskommen. Die NASA brauchte 7 Jahre, um zum Mond zu fliegen. Sie hat die Absicht, in 2x7 Jahren dorthin zurückzukehren. Der Mars soll 1 Jahrzehnt später folgen. Keiner der heute aktiven Astronauten kann also hoffen, seinen Fuß auf den Mars zu setzen. Dieser Plan ist zum Scheitern verurteilt. Schon im Jahr 2015 wird der amerikanische Bundeshaushalt wegen der heute absehbaren Kosten der Altersversorgung und des Gesundheitssystems unter starken Druck geraten. Einrichtungen, die viel Geld für reinen Luxus wie Raumfahrtprogramme ausgeben, werden darunter leiden. Und in der Zwischenzeit drohen neue globale Probleme. Höchstwahrscheinlich wird sich das Klima durch die Emissionen aus dem Einsatz fossiler Brennstoffe weiter verschlechtern. Gegenwärtig steigt der Kohlendioxidausstoß genau in dem Maße, wie Ökonomen es schon vor Jahrzehnten vorausgesagt haben. China, Indien und andere aufstrebende Nationen werden nicht auf die Mahnungen von Ländern hören, die in ihren Augen niemals auf die Nutzung leicht zugänglicher Energiequellen verzichteten, wenn solche Zurückhaltung mit ökonomischen Nachteilen verbunden war. Dieses Muster wird sich nicht verändern. Wenn wir die globalen Probleme lösen wollen,